Sonntag. Sie hören die Gesprächspunkt-Sendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Heitzel. Wir sind Queere Nerds. Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Call ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und die beliebteste Superheldenkraft. Unser heutiges Thema ist Gestaltwandel.
Und damit erstmal, hey, hi, wir sind zurück nach einer Weile. Entsprechend sind wir länger nicht irgendwo in Podcatchern aufgetaucht. Also wenn ihr irgendwelche Freundinnen habt, von denen ihr wisst, dass sie uns hören und was ihr jetzt gerade hört, sagt ihnen Bescheid, dass es eine neue Folge gibt und hoffentlich bald auch noch ein paar mehr. Also wir machen den Podcast weiter, weil wir Lust dazu haben, aber eben nur, wann immer es möglich ist. Jetzt war gerade etwas Pause und deswegen direkt am Anfang pusht uns ein bisschen dort, wo ihr pushen könnt. Sagt den Leuten, wir sind wieder da. Aber ja, Serena, was hat uns aus der Pause zurückgeholt?
Animorphs wird 30! Die Buchreihe Animorphs wird dieses Jahr 30 Jahre alt. Die ist von Catherine Applegate und ihrem Mann Michael Grant unter dem Namen K.A. Applegate geschrieben worden. Und ich habe die tatsächlich, glaube ich, mit 11, 12 Jahren entdeckt. Ist Young Adult Fantasy über Teenager, die sich in Tiere verwandeln und Aliens bekämpfen. Klingt erstmal so solide für eine Jugend-Kinderreihe. Und hat mich dann aber nochmal auch, ich sag mal, psychologisch und emotional extrem tief gepackt.
Ja, und ist gerade wieder im Gespräch, ob des Jubiläums. Ryan Coogler, bekannt von Black Panther und Sinners, hat mit seiner Produktionsfirma auch Rechte für eine Verfilmung gesichert. Disney Plus im Gespräch, also da wird man sehen, ob da noch was nachkommt. Und es wird auch immer wieder im Kontrast erwähnt zu anderen Jugendbuchreihen wie Harry Potter, weil die Applegates oder Catherine Applegate und Michael Grant eben ausgesprochene Trans-Allies sind. In diesem Fall auch aus biografischen Gründen. Ihre Tochter ist trans, aber ja, ich glaube, insgesamt waren die schon immer eher auf der guten Seite unterwegs, auf der richtigen Seite der Geschichte. Auch in Animorphs sind halt viele Themen von Kampf gegen Unterdrückung, gegen Konformität und all das drin. Also es geht nicht nur um Teenager, die sich in Tiere verwandeln können, sondern wir haben hier im Grunde einen Paranoia-Thriller im Gewand eines Young Adult Buchs oder einer Young Adult Buchreihe und sie arbeiten da schon im Untergrund, also praktisch die Taktiken der Großstadt-Guerilla plus Tiere und das im Kampf gegen eben Aliens, die eine Gesellschaft unterwandert haben und sie gleichförmiger und totalitärer machen in ihrer scheußlichen Schneckengestalt, mit der sie eben in Gehirne von Menschen kriechen. Also wir haben da durchaus Horror, ernsthafte Themen und eben ja revolutionäre Energie in einem Jugendbuch.
Ja, absolut. Und ich meine, dass gerade sowas gegen das System Bücher bei mir immer gut angekommen sind, wird niemanden wundern. Dass sich in Tiere verwandeln bei mir gut ankommt, wird auch niemanden wundern. Und die Kombination hat natürlich mich komplett abgeholt. Aber wie ich schon sagte, die Emotionalität hat mich da noch am meisten mitgenommen, weil eben nicht unter den Teppich gekehrt wurde, dass so ein Freiheitskampf auch psychische Folgen hat für jeden, aber halt auch gerade für junge Heranwachsende. Und die wurden behandelt, die wurden besprochen, die Teenager haben sich untereinander beigestanden und gezeigt, wie man da durchkommt und wie man zusammensteht in einer solchen Situation gegen das System. Und da wurde es einfach auf vielen Ebenen viel tiefer, als man sich das so beim ersten Blick auf die Bücher gedacht hätte.
Ja, und es zeigt auch die teilweise erschreckenden Auswirkungen davon, seinen Körper wortwörtlich zu einem Werkzeug der Revolution zu machen, also eben durch die Verwandlung in Tiere. Und dann auch teilweise fast Body-Horror-artige Erlebnisse und fremde Sinneswahrnehmungen, die da drin sind. Das wird da mit viel Kreativität erzählt, aber auch, was sie denn mit dieser Superkraft, die sie alle teilen, aber die dennoch immer wieder halt spannend eingesetzt wird, machen.
Ja. Also in vielen Bereichen, das glaube ich, hat diese Reihe meine Kreativität definitiv beflügelt. Und ich sag mal, ich bin gespannt, was die Serie, wenn da jetzt eine Serie draus wird, tatsächlich, wie die wird. Ich habe große Hoffnungen, aber das ist dann natürlich auch immer die Gefahr, dass man groß enttäuscht wird, wenn es nicht exakt dem entspricht, was man sich wünschen würde.
Ja, und wenn ihr die Cover noch nicht kennt, googelt das einfach mal. Das gibt's in der Suchmaschine eurer Wahl ein. Die sind wirklich essentielle 90er-Jahre-Ästhetik.
Ja, auf jeden Fall. Manche auch sehr, sehr schlecht.
Ja, aber auf eine sympathische, handgemachte Art schlecht.
Ja, ja.
Cool, ja. Gestaltenwandel ist auf jeden Fall ein Animorphs ein zentrales Ding, aber es ist auch insgesamt ein Ding. Wir haben ja schon eingangs den Witz gemacht, die beliebteste Superheldenkraft, weil in queeren Kreisen der Witz gemacht wird, dass alle genderqueeren Leute sich im Grunde, wenn sie gefragt werden, welche Superkraft hättest du gerne, Gestaltenwandel wünschen, denn das ist natürlich eine Fähigkeit, mit der man die Grenzen des eigenen Körpers überwinden kann.
Und ich meine, es gibt einerseits natürlich wie bei Animorphs die Tierverwandlung, aber es gibt auch noch die menschliche Verwandlung, monströse Verwandlungen. Sich in andere Menschen oder von einem Monster in einen Mensch verwandeln zu können. Von einem Mensch in ein Monster. In alle Richtungen. Und ich glaube, gerade auch von einem Menschen in einen anderen Menschen ist da für viele ein Thema. Mhm. Bei mir wäre es jetzt eher in Tiere. Da würde ich auch durchaus gerne mal durchrotieren. So nach Tagesform oder so. Aber ja, die Fantasie des Gestaltwandels ist natürlich auch oft ein sofortiger Wandel. Man hat eine sofortige Transition.
Genau, bam, jetzt bin ich wie ich aussehen möchte, oder eben auch die Möglichkeit einer Fluidität, die man ja als genderfluide Person wahrscheinlich niemals vollends erreichen kann, dass der Körper immer und zu jedem Zeitpunkt dem eigenen Empfinden entspricht. Das ist auch mit sowas wie Microdosing von Hormonen und so eben ja auf gar keinen Fall instant möglich und nicht so auf Bestellung ist das jetzt so, die Wahrnehmung ist da, sondern das ist eine Kraft, die ja entsprechend auf der Fantastikebene funktioniert. Im The Boys Spin-off Generation V gibt es eine Figur, die im Grunde Genderfluidität als Superheldenkraft hat und dann von zwei Schauspielenden gespielt wird, die dann eben fluid in der Szene unterschiedlich eher männlich, eher weiblich auftreten mit einem entsprechenden Körper. Das ist schon ein Ding, das sozusagen in den gefilmten Mainstream geschafft hat. Und ich glaube, es ist eben tatsächlich eine Fähigkeit, die auf Queers nochmal einen anderen Reiz ausübt. So dieses Kategorien hinter sich lassen, verändern können, aussehen, wie man möchte.
Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal so, gerade auch in der Manga-Literatur ist es auch nochmal, und auch in den Animes ist es auch nochmal ein Thema, wo es oft für Witze benutzt wird, aber da steckt auch oft sehr viel von wäre schon cool, die Option zu haben, hinter.
Ranma 1/2 hat vielen Leuten Möglichkeiten
die Augen geöffnet, ja. Ja, durchaus. Ist, glaube ich, auch eine meiner liebsten Umsetzungen des Themas.
Ja, es ist auf jeden Fall auch was, was man im Rollenspiel natürlich aufgreifen kann. Es ist aber auch was für viele auch als Kink oder Sexfantasie interessant ist. Was wäre, wenn ich den Körper da auf diese Weise verändern könnte? Natürlich auch da in einer Überschneidung mit queeren Fantasien. Also es gibt so viele Sachen, die mit ups, jetzt wurde ich in eine Frau verwandelt. Ja, dann ist das jetzt so. Zeit, Sex zu haben. und dennoch, ich glaube, Leute kriegen da was mit. Ich glaube, dass Ja, sowas wie diese Sissy-Hypnose, wo im britischen Parlament drüber geredet wird. Das sind Fantasien, aber ja, die werden auch hochgejazzt von irgendwelchen weirden Leuten, die sich zu viel damit beschäftigen mit dem Thema als Bedrohung. Und dennoch spricht es halt eben was an von dieser Fantasie. Was wäre, wenn es so schnell ginge, magisch? Und da ist noch gar nicht mitgeredet von den Fähigkeiten, dem Erleben von fantastischen Kreaturen, die man gewinnen könnte, oder Größenunterschieden und was da nicht alles an Potenzial drin ist, das kinky genutzt werden kann, aber das auch in der Fantastik großen Raum bekommt. Also, es ist eine coole Superheldenkraft und es ist eine Fantasie, die andere Leute auf andere Art Freude bereitet.
Richtig. Also die Romantasy hat da auch durchaus eine Breite an Genres, an Untergenres noch drin, die in dem Bereich auch sehr viel unterwegs sind.
Und ja, im Rollenspiel, ich sage mal, ich habe in Baldur's Gate 3 durchaus sehr oft den Vergrößern-Zauber verwendet, um irgendwelchen Kram zu machen und Hindernisse zu überwinden.
Also ich spiele gerade in einem Baldur's Gate Run, den wir übrigens auch streamen. Kommt auch in die Shownotes.
Genau, das kommt in die Shownotes.
Wir spielen gerade einen Kitty Run, wo wir alles Druiden spielen. Wir spielen zu dritt. Jeder von uns ein anderer Druide und wir spielen sehr viel des Spiels als Katzen. Inzwischen haben wir schon die Pantherform erreicht, also wir sind inzwischen etwas größere Katzen.
Gibt's da ein Archiv, wo man von Anfang an zugucken kann, oder ist das immer live?
Ich fürchte leider nicht, es ist live. Ich glaube, so 2 Wochen speichert's immer, also so die letzten 1, 2 Folgen. Wir spielen meistens mittwochs abends, so ab 19 Uhr.
Ja, ich habe das Gefühl, ich habe schon bei D&D Druiden gespielt und es ist so viel entspannter bei der Computerspielumsetzung, weil du dir nicht diese ganze Liste an Tieren in der passenden Gefahrenstufe, aber du musst eigentlich auch wissen, welche ein bisschen drunter sind, vielleicht haben nützliche Fähigkeiten aus dem Monsterbuch präsent machen musst. Also ich habe viel weniger Buchhaltungsarbeit, viel weniger Rechenarbeit. Es wirkt eben tatsächlich wie, okay, ich suche mir ein Tier aus, jetzt bin ich das Tier, während ich ja bei D&D am Tisch, und da ist es nicht das einzige Threat-Game, was struggelt, wirklich ja das Gefühl habe, ich werde dafür bestraft, dass diese Fähigkeit variantenreich einzusetzen. Ich sollte mich für ein Tier pro Stufe entscheiden.
Ja, ich habe in D&D noch keinen Druiden gespielt. Und jetzt kommt das Überraschende, ich habe auch bei DSA, glaube ich, erst ein einziges Mal einen Charakter gespielt, der sich in ein Tier verwandeln konnte, weil es so umständlich ist. Und es passt für mich auch in diese Threat Games nicht ganz so gut rein, weil es, also einerseits, weil es so umständlich ist. Bei DSA halt auch noch, es ist ein eher Low-Fantasy-Setting und Leute, die sich in Tiere verwandeln, ist für mich eher ein High-Fantasy-Ding. Es ist zu Recht schwierig irgendwie, aber gleichzeitig ist es auch so umständlich, dass selbst jemand, den das tendenziell total fasziniert, dreimal drüber nachdenkt, ob er es umsetzen möchte oder nicht.
Ja, selbst wenn man Animisten spielt, das ein Ding ist, sich in ein Tier zu verwandeln. Für China-Besessener, der irgendwie einen Blut trinkt und einen Tierpelz tragen will und nichts anderes vorhat, auch für den ist das Hickhack.
Bei der Schwarze Auge zum Beispiel, du hast schon mal die Unterteilung, je nachdem, also Geweihte können sich, wenn sie das kaufen, in das Tier verwandeln, das zu ihrer Geweihtenschaft passt. Nur dieses eine. Magier können sich in Tiere verwandeln, theoretisch, oder verschiedene Arten von Magiern, Elfen können das, aber es gibt noch die Unterteilung von Adlerschwinge, fliegende Tiere, dann gibt's noch die laufenden Tiere, dann gibt's noch die schwimmenden Tiere. Es sind alles einzelne Zauber.
Genau, dann nach Größenkategorie des Tiers musst du dir neue Sonderfertigkeiten dazu kaufen, um ein Tier freizuschalten.
Genau, du kannst erstmal nur dich in kleine Tiere verwandeln. Wenn du dich in größere Tiere verwandeln möchtest, musst du wieder mehr dazu kaufen. Es ist sehr kleinstückig. Dann hast du zwar alle Tiere der Welt zur Auswahl, quasi, wenn du irgendwann bei großen Tieren angekommen bist, aber für die musst du noch erstmal die Werte raussuchen, berechnen, welche der Werte des Tieres bleiben, welche der Werte deines Charakters bleiben, welche Fähigkeiten des Tieres bleiben, welche Fähigkeiten des Charakters bleiben.
Ja.
und darüber Buch führen, wenn du dich verwandeln willst. Und das dann für jedes einzelne Mal neu, wenn du dich nicht immer dasselbe Tier verwandelst. Also genau. es ist einfach sehr aufwendig.
Du musst mehrere Charakterbögen ausfüllen und dich vorbereiten willst. Und das nimmt Spontanität. Oder du musst halt in dem Moment dir was zusammennotieren. Auch das ist erstmal eine Unterbrechung im Spiel, als wenn sich bei Shadowrun jemand in die Matrix einloggt. Also das ist Tierverwandlung erstaunlich komplex und gleichzeitig auch wenig lohnenswert oft. Also natürlich, du hast in der Story mehr Möglichkeiten, wenn du ein Grabe bist und irgendwo hinfliegst und Sachen mitnimmst. Aber in Wirklichkeit skaliert dein Rabe überhaupt nicht mit dem Rest des Spiels. Du wirst nicht besser, weil du eben die Grundfähigkeit eines Raben hast, wo eben ein bisschen was von deinem Charakter angeflanscht wird. Aber letztlich ist es immer so ein Ding, dass viele gewöhnliche Tiere in Threat Games als so Aufwärmgegner aufgebaut werden und gar nicht die Möglichkeit gibt, ich bin ein erfahrener Rabe, weil das sonst gibt es keine Notwendigkeit, einen hochstufigen Raben zu nehmen, aber dein Boron-Geweihter hat dann halt irgendwann eine Tiergestalt, die früher mal nützlich war und jetzt plötzlich
in hohen Stufen ist halt immer noch einfach nur der quasi Level 1 Rabe.
Genau, das ist es ist halt keine Bedrohung für irgendwen, aber wenn das Spiel halt gerade einen Kampf verlangt, aber dein Verwandlung sinnvoll war. Ich habe mal Vierung-Gewalten gespielt, der hatte eine Eisbärengestalt und es war immer besser, mit dem Bogen zu schießen. Also regeltechnisch war es für den Schaden immer besser, Bogenschütze zu sein. Und ich habe mich halt einmal in den Eisbär verwandelt, weil ich es mal gemacht haben wollte. Aber das war einfach spät im Spiel und einfach, um das Achievement voll zu machen. Also ich hätte die Liturgie mir nicht kaufen müssen und hätte ein genauso erfüllendes Spielerlebnis mit dieser Figur gehabt.
Ja, das ist es halt oft. Es ist unglaublich viel Aufwand. Also für viele Charaktere muss man halt auch sehr viele Punkte reinballern, damit es sich überhaupt lohnt. Mhm. Also gut, ein kleines Tier ist vielleicht praktisch für Erkundungen, in irgendwas reinkommen, wo man sonst nicht reinkommt. Das kann schon ganz nett sein. Für den Kampf ist es eigentlich immer nutzlos. Also du bist nie wirklich ein guter Kämpfer sein in das schwarze Auge als Tier.
Genau, das, bei D&D geht das, aber du verlierst dann halt sozusagen die Möglichkeit, eine Lieblingstiergestalt zu haben, sondern du nimmst
du
immer
musst
das Ding.
Jedes besten, Level nur neues, ja.
Genau, die besten Stat für das, was du gerade kannst mit deinem Gefahrengrad, den du auswählst, weil es eben von den Herausforderungen auch weiter ansteigt. Das ist leider ein Nachteil davon.
Ja. Ja, und bei der Schwarze Auge hat es einfach für den Kampf überhaupt keinen Sinn. Da muss man dann halt wirklich einfach kreativ sein. Ja. Wenn man darauf Bock hat, dann kann man das machen, dann kann man irgendwelche kreativen Dinge machen in der Aufklärung, in der Erforschung von Dingen und so weiter, wo man da gut sein kann. Das geht auf jeden Fall, aber es ist halt immer noch umständlich und wenn man in einen Kampf kommt, ist dieses Tier einfach im Prinzip sofort weg.
Ja, bei DSA gibt es noch ein paar Verwandlungen so als Mensch, die sind teilweise ganz okay. Und ja, es gibt eine Geschlechterwechsel-Liturgie und auch da ist dann wieder das, aber ja, um es permanent zu machen, müsstet ihr im Grunde eine höhere Weihe und ein größeres Wunder anstreben und ansonsten müsst ihr ständig irgendwo hinrennen und das neu machen oder ihr lernt den Zauber und es ist dann halt so, ja, ich darf mich jetzt hier in meiner Fantasy-Welt auch nochmal um die Hormonen verschreiben, nur dass die mit Karma-Energie oder ASP bezahlt wird, mit beschäftigen. Cool und unnötig. Also ja, es ist schön, dass es drin ist, aber auch da ist dann wieder so, ja, ach, muss das so buchhalterisch sein? Ja, muss es, wenn man in diesem System drin ist und es in der internen Logik macht. Aber ja, es existiert. Ich würde auch kurz World of Darkness ansprechen. Vampire hat natürlich auch die Möglichkeit, sich in ein Tier zu verwandeln. Ist auch eher unspektakulär immer, aber immerhin kannst du so als Wolf oder Fledermaus auftauchen und eben unheimliche Vampir-Dinge machen, das ist ja schon okay. Mit Fleischform kannst du im Gestaltenwandel dann einfach Attribute hin und her schieben und dann drumherum flavern, was das jetzt bedeutet im Aussehen. Ich hatte schon Freude damit, aber es wäre jetzt nicht mein erstes Spiel, was ich für Gestaltenwandel nehmen würde, Vampire. Aber darum geht's ja auch nicht. Und Werwolf hat halt feste Modifikationen, weil du dich immer im Wolfsgebiet bewegst, welche Mischform zwischen Wolf und Mensch du jetzt gerade bist, die haben alle eigene Wertemodifikatoren und dann shiftest du dazwischen hin und her und wir haben eine Werwolf-Folge gemacht, wo wir darüber sprechen, wie wie das sich so ausgeht.
Ja, und die Sache ist halt, es sind halt Thread Games, die sind halt mit clunky Regeln ausgestattet. Wenn man das spielt, will man ja auch die intensiven Regeln, sag ich mal. Und es birgt halt das Problem, dass Gestaltwandlung auch in diese Werte mit eingebunden werden muss.
Genau, es gibt eine Erwartung, was macht das Tier in den Werten dieser Welt sozusagen. Welchen Einfluss kann das Tier haben, und die Werte repräsentieren eben auch sowas wie eine Machtstufe in der Welt. Es gibt ein Balancing, das wichtig ist. Das heißt, man kann nicht einen Spielercharakter Wolf ganz anders behandeln als einen gewöhnlichen Wolf, außer man löst halt einige der Kerngedanken von Thread Games auf.
Ja. Ist halt so, wenn man Thread Games spielen möchte, dann nimmt man das halt mit. Andererseits ist es halt schade, dass es dadurch die Verwandlungsmagie im Prinzip so nochmal extrem clunky macht. Also es gibt vieles, was nicht nochmal so einen Buchhaltungsbatzen hinterher gibt. Es gibt allerdings, muss man halt auch sagen, auch einfach Kämpferklassen, die ähnlich Buchhaltung erfordern, weil sie irgendwelche Spezialfähigkeiten haben, wo dann auch eine Riesentabelle an, was macht diese Sonderfertigkeit in diesem Fall, in diesem Fall, in diesem Fall hinter sich herzieht. Das ist halt so. Aber ja, es ist halt irgendwie schade, dass es bei Verwandlung so ein erzwungener, großer Batzen ist, um den man nicht rumkommt.
Genau, weil es in Spielen auch oft im Kern nicht darum geht, dass sich jemand sich verwandelt. Also es sind halt Spiele, die eine größere Breite an Spielerleben und Genre haben wollen und deswegen nicht darauf fokussiert sind, dass diese Regeln funktionieren. Das heißt, es gibt Regeln, wie Tiere generell funktionieren für den Spielwert in der Welt, und daran wird die Verwandlung rangeflanscht.
Ja.
Und das ist halt natürlich ein Vorgehen, das in der Regel dazu führt, dass es schwergängiger wird oder mit einem Buch, das nicht dafür gedacht ist, als Charakteroption zu funktionieren, interagieren muss.
Mhm.
Aber es gibt auch Erzählspiele. Und die können, glaube ich, fast viel von den Kernfantasien besser abdecken, weil da geht es dann darum, welche Rolle die Verwandlung und das Tier eben in dieser Geschichte speziell haben. Und wenn es Spielwerte gibt, funktionieren die anders, weil sie bilden nicht die Interaktion von einem Objekt in der Spielwelt mit einem anderen Objekt in der Spielwelt ab, sondern die Interaktion von einer Voraussetzung, einer narrativen Voraussetzung mit der Story insgesamt. Also was macht meine Verwandlung mit der Geschichte, ist die Kernfrage, die hier mechanisch abgebildet wird, und nicht, was bedeutet meine Verwandlung in der Skalierung, in den Power Levels des Spielsystems.
Ja, bei Erzählspielen hat man auch häufiger, dass Balancing nicht ein großes Thema ist. Dass einfach es nicht relevant ist, dass die Spielwerte alle gegeneinander abgeglichen werden müssen, damit nicht eins zu stark, eins zu schwach ist, wie auch immer. Weil es durch die Regeln des Erzählspiels oft gar nicht dazu kommt, dass große Unterschiede ausgeglichen werden müssen.
Nee, weil es geht eher um Spotlight oder welchen Einfluss kann die Geschichte haben.
Ja.
Und der Einfluss auf die Geschichte, der ist dann halt eventuell eben gleich groß, egal in was für ein Tier ich mich verwandle oder in welchem Zeitpunkt des Spiels ich mich in welches Tier verwandle. Dass halt eben diese Skalierung weggeht von, ja, wir sind über Wölfe hinausgewachsen, deswegen ist es auch für dich nicht mehr sinnvoll, dich in Wolf zu verwandeln, weil die Gegner, die wir jetzt haben, haben auch keine Angst vor Wölfen mehr.
Mhm. Ja, stattdessen hat man eben, je nachdem, was für ein Tier man in welcher Situation wählt oder was für ein Wesen, hat man einfach andere Möglichkeiten, die aber innerhalb des Erzählens gleich viel wert sind.
Ja.
Und gleich viele Möglichkeiten bieten, nur eben unterschiedliche.
Genau, es sind halt eher Fragen, die man sich da stellt. So, wie fühlt sich das an, die Gestalt zu verwandeln in diesen Mechaniken? Oder ja, was bedeutet es für meinen Charakter jetzt, als Tier mit der Welt zu interagieren oder eben als Monster oder in einer anderen Gestalt? Und sowas wie Masks haben wir auch mal gespielt. Da gab es einen Charakter mit Gestaltenwandel und das hat einfach funktioniert, die Moves waren dieselben und das, dann, ob man das jetzt als Schattengestalt oder als Wolf oder als Mensch ausführt, es ist am Ende eben derselbe Move, der nämlich einen Punkt in der Geschichte markiert und nicht jetzt einen Sonderfall aufmacht für jedes Geschöpf, das potenziell existieren könnte.
Ja. Und zu dem Thema, wie fühlt es sich an, die Gestalt zu verändern? Mein Rückschlag zu Animorphs, denn erste Rollenspiel, das ich jemals designt habe, war ein Animorphs-Rollenspiel. Ich war damals auf der Rubicon-Convention und jemand hat ein Animorphs-Abenteuer angeboten und ich bin natürlich sofort aufgesprungen, habe mitgespielt. Und das war auch soweit ganz unterhaltsam. Hatte da meinen Spaß, aber was mir da aufgefallen ist, in dem Rollenspiel ging es halt darum, dass man sich in coole Tiere verwandelt und dann Aliens boxt. Mhm. Und ich war so, boah, ich habe voll Bock, Animorphs zu spielen oder auch zu leiten, aber ich will nicht, dass es darum geht, Aliens zu boxen und ein cooles Tier zu sein, sondern ich will, dass es eben um diese mehr psychologischen Aspekte geht. Ich möchte ein Body-Horror Rollenspiel daraus machen.
Also auf dieser Convention-Runde war ich auch dabei und da hat ein Mitspielender auch direkt gemacht, okay, kann ich mich auch in andere Menschen verwandeln? So, ja, theoretisch, cool. Ich spiele einen Jungen, ich verwandle mich jetzt in ein Mädchen, fühlt sich das an?
Mhm.
Also wieder direkt zurück zu, das ist die Kernfantasie und ich hoffe, es geht heute gut.
Ich hoffe auch. Und ja, was habe ich gemacht? Ich habe als erstes Jasmin gefragt nach dem einfachsten Regelwerk, das ihr einfällt, an dem ich rumbasteln kann, das ich erweitern kann auf das, was ich brauche. Und dadurch habe ich dann Rises ausgewählt. Das ist ein, ich sag mal, sehr minimalistisches Rollenspiel. Man bekommt ein paar Tags. Diese Tags bekommen Werte. Man würfelt mit dem W6 auf diese Werte. Und die Tags sind halt einfach ein einzelnes Wort, das irgendwie einen Charakterzug dieser Person beschreibt.
Ja,
und der bekommt einen Wert, damit bekommt er auch mechanische Bedeutung.
Ja, genau. Das, wie Tagsysteme halt funktionieren. Und das ist, glaube ich, eine gute Basis für in diesem Fall Verwandlungsgeschichten gewesen, weil es eben viel runterbricht auf ein Wort, das eine Bedeutung hat für die Spielenden. Bei Rises werden sie halt als Klischees bezeichnet, aber es gibt eben auch andere Spiele, Fate zum Beispiel, Aspekten und dann Legends in the Mist, The Pool, also es gibt viele Textsysteme. Du hattest damals halt eins der einfachsten haben wollen und deswegen ist es Rises geworden, aber prinzipiell dieses, hier ist ein Tag und das sagt etwas aus. Und wenn es aussagt, hier ist ein Adler, dann muss man nicht sagen, hier ist ein Adler und der hat die Tags scharfe Augen. Und er kann fliegen, das braucht Regel für Fliegen. Und dann, sondern man kann sagen, es ist ein Adler und im Rahmen.
Der kann Adlerdinge.
Genau, im Rahmen des Spiels, wenn du machst Adlerdinge, du würfelst auf Adler. Fantastisch, das ist sozusagen, das ist ein Klischee, mit dem man arbeiten kann. Das Wort hat für sich eine Bedeutung und das erschien uns damals als ein sympathischer Ansatz, um darauf eben ein Animorphs-Spiel aufzubauen, weil man eben, um es in ein Tier zu verwandeln, einfach das Tag nehmen kann und dann ist das schon komplett abgebildet.
Ja, genau. Was ich noch gemacht habe dazu, um eben das Animorphs-Feeling so richtig rüberzubringen, war, dass ich die beiden Werte Kontrolle und Konzentration mit hinzugefügt habe. Konzentration dafür, wie schnell man sich verwandelt und wie einfach ist es, sich zu verwandeln und ob man irgendeine Kontrolle darüber hat, wie die Verwandlung abläuft. Und Kontrolle, in der Buchreihe Animorphs haben die Tiere immer jeweils auch ihre eigenen Instinkte. Und je nach Tierart können diese Instinkte sehr überschattend werden für den Charakter der Person. Und das kommt ja doch immer darauf an, wie selbstsicher die Person in ihrem eigenen Charakter gerade ist. Entsprechend gab es auch einen Wert von Kontrolle, der darüber Aussage traf, wenn sich in das Tier verwandelt wurde, wer hat die Kontrolle? Die Instinkte des Tieres oder das, was der Mensch gerade machen möchte, der sich in dieses Tier verwandelt hat? Und ich glaube, dass diese beiden Punkte dann auch sehr viel das transportiert haben von dem plus die Beschreibung vom Body-Horror der Verwandlung, weil die werden in Animorphs schon sehr gruselig beschrieben. Und das habe ich mitgenommen. Und mit diesen beiden Werten konnte ich dann sehr gut ausdrücken und eben auch diesen Horror davon, ich habe mich jetzt in ein Tier verwandelt und dann habe ich keine Kontrolle mehr über das, was ich tue. Und muss vielleicht irgendwas Bestimmtes tun, muss mich auf mich selbst konzentrieren, um die Kontrolle zurückzugewinnen. Genauso, ich bin in einer prekären Situation, ich muss mich schnell verwandeln. Kann ich das? Schaffe ich es in der Zeit? Schaffe ich es, hier reinzukrabbeln und mich schnell genug klein zu verwandeln, dass ich weiterkrabbeln kann, wo ich durch möchte? Und das hat halt sehr viel Spannung ins Spiel gebracht. Und ja, ich fand, es hat sehr gut funktioniert, das Gefühl der Animorphs-Bücher zu transportieren, wo eben diese Dinge auch immer wieder wichtig werden. Sowohl die Emotionen, die beim Verwandeln aufkommen, als auch das, was danach passiert, wenn die Instinkte des Tieres und der Kopf der Person miteinander streiten. Die theoretische Aufgabe, ich verwandle mich in ein Tier, das ich cool finde, und dann boxe ich Aliens, wie das plötzlich zu einem ganz anderen Geschehen wird, wo es viel mehr um die psychologische Wirkung, um die Horrorelemente und wie gehe ich mit dieser Situation um und was sind meine Möglichkeiten, die eventuell auch sehr kreativ dann aussehen können. Ja, muss das alles zusammenführt.
Genau, also vieles ist da auch Spielleitungsskill gewesen, eben, dass du in dem Setting drin warst und eben für dich selber deine Spielleitungsprinzipien, wenn wir in heutigem Powered by the Apocalypse Vokabular sein wollen, klar, dass du wusstest, was du machen willst, was du als Spielleitung tust, was sozusagen die Bedingungen dieser Geschichte sind, mit dem Misstrauen als ein Ding gegenüber halt eigentlich allen Leuten, die nicht wir sind, weil die können von Aliens gerade übernommen worden sein. Und das als einen Faktor, eine Welt, die einem auch jetzt, wenn man jugendlich ist, nicht notwendigerweise allzu viel Vertrauensvorschuss entgegenbringt. Also diese Voraussetzung dann und eben, wie beschreibe ich eine Verwandlung, ist halt ein Ding, was du vorgelebt hast. Und die von uns, die Bücher gelesen haben, konnten das natürlich auch schon antizipieren. Aber prinzipiell haben wir dadurch, wie es beschrieben wird, dann auch selber angefangen, eben dieses Erleben zu beschreiben. Und dann ist sozusagen aus der Spielleitung, aus der Vorgabe eben eine gemeinsame Erzählkultur geworden. Das sind halt alles Sachen, die eben im Grunde, du spielst gut, du hast ein Abenteuer geschrieben, das für das Setting funktioniert und die anderen Leute gehen mit. Das hat sich da so entwickelt aus den Voraussetzungen. Aber mechanisch fand ich's durchaus sehr elegant, wie eben Text da auch funktionieren in diesem Konflikt mit, was sind die Impulse des Tiers und wie steuere ich gegen? Weil in einem Tag-System ist ja ein Tag etwas, was über dich wahr ist. Das bist du ja gerade. Oder das bist du auch oft dauerhaft. Und dann zu versuchen, dagegen zu handeln, so etwas zu tun wie, bin zwar gerade irgendein Fluchttier, aber jetzt möchte ich den hier als Reh abfangen. Das ist dann etwas, wo man sagt, ja, ich tue etwas, was explizit nicht das Klischee ist. Und da hattest du dann eben mit Kontrolle die Möglichkeit, etwas zu machen, was den Regeln im Grunde widerspricht, aber ja, in den Voraussetzungen des Spiels drin ist, wo man sagt, ich gehe über das Klischee hinaus und probiere etwas zu tun, aber das hat Kosten für mich. Mhm. Und ich glaube, das ist ja der Moment, ja, wo eine narrative Spannung auch entsteht und ja, wo man sich gegen die Natur wehrt, nämlich die Regeln, die das Spiel sie sagen, ein Adler ist die Totalität seiner Klischees.
Ja, ich muss auch sagen, dafür, dass mein erster Versuch eines eigenen Designs von einem Rollenspiel war, ich bin bis heute sehr zufrieden damit. Und jedes Mal, wenn ich drüber rede, bin ich auch immer noch so, das könnte man auch mal wieder machen. Das würde ich einfach so weiter übernehmen, wie ich es damals entworfen habe. Hat wunderbar funktioniert. Und ja, es ist halt ein Erzählspiel. Entsprechend ist der Erzählstil, den man wählt, auch einfach, ich sag mal, noch mal gewichtiger als vielleicht bei einem Threat-Game, wo die Regeln einem mehr vorgeben. Natürlich, wenn ich jetzt hier in einem Erzählspiel mit Klischees arbeite, dann ist einfach die Wahl, wie man Klischees auslegt und wie man das Ganze prinzipiell erzählt, auch einfach schon das halbe, wo es hinlaufen wird.
Ja, genau. Und letztlich ist es halt ein Ding, du hast einen Hack für deinen eigenen Gebrauch geschrieben, der funktioniert, aber es ist jetzt keine Spielanleitung da, die es anderen Leuten vermitteln würde.
Nein.
Das erste System war keins, das für die Veröffentlichung gedacht ist, sondern im Grunde für den Hausgebrauch. Und das wäre dann so die Fähigkeit der Autorenschaft, das so in Worte zu fassen und zu erklären, dass andere wissen, wie sie damit umgehen müssen. Auch das ist Spieldesign, aber wenn man das alles schon weiß, ja, finde ich, sollte man es durchaus als ermutigend mitnehmen, dass man mit relativ wenig und einer Vorstellung auch anfangen kann und was Funktionales bauen kann, wo man dann noch Jahre zu auch was 15 Jahre oder so später darauf zurückblicken kann und sagen kann, ist gut.
Ja, absolut. Also sag mal, ich hätte die Fähigkeiten, das Ganze so aufzuschreiben, dass ich es als Rollenspiel herausbringen könnte. Ich habe da keinerlei Absichten zu,
Und auch keine
weil ich es
Lizenz.
auch keine Lizenz. Gut, ich könnte ja alles umbenennen,
Ja, natürlich, natürlich.
aber es war halt nur für den Hausgebrauch gedacht. Und dafür hat es wunderbar funktioniert, auch ohne Anleitung. Und ich würde es auch jedem empfehlen, der so eine Idee hat und sich denkt, oh ja, aber dann müsste ich ja ein Rollenspiel schreiben. Wenn du es nur mit dir selbst und deiner Gruppe spielen möchtest, musst du dafür kein Rollenspiel schreiben. Da reicht es, die Sachen aufzuschreiben und in Worte zu fassen, die Leute gerade akut brauchen.
Ja, das kann sich auch entwickeln, während man weiter. Ja, also ich würde da auch ermutigen, probiert's aus, wenn ihr so das Gefühl habt, hier ist eine Nische und gerade so Fanfiction ist was, wo man andocken kann. Man sagt, hier ist ein Medium, das verstehe ich gut, ich möchte das umsetzen, ich weiß, wie es funktioniert, ich kann mich auch an einem bestehenden Franchise orientieren, dass ich weiß, wie die Regeln dieser Welt funktionieren. Das nimmt einem schon mal viel ab, dass man eben ja nicht alles festlegen muss oder eben auch auf eine Weise so machen muss, alles reproduzieren könnten. Es reicht, wenn man es selber spielen kann und oft nimmt es eben auch anderen Leuten die Erklärung weg, oder nimmt den Druck der Erklärung weg, weil es gibt ja Quellenmaterial, das sie lesen können, nämlich das Medium, von dem es Fanfiction ist, kann man rezipieren und schon hat man eine gemeinsame Basis.
Genau, es ist ja dieselbe Art und Weise, wie Laces und Feelings gut funktioniert. Du brauchst nur zwei Seiten DIN A4 Erklärung, weil die Leute Star Trek kennen und übertragen können auf das System.
Ja, da hat
Und
Andrea auch mal einen Workshop zu gemacht, wie man einen Hack bauen kann in relativ kurzer Zeit. Auch das kommt in die Shownotes, würde ich sagen.
absolut. Weil es ist, ja, Fanfiction bietet sich da wunderbar an, Welten zu nehmen, in denen sich alle oder zumindest Teile der Gruppe gut auskennen und da drin was zu spielen, ja, wo man dann einfach einen Hack machen kann und nicht tausend Regeln braucht, weil alle die Welt gut genug kennen, um gemeinsam das im Spiel entstehen zu lassen.
Ja, und Animorphs bietet da auch eine relativ einfache Prämisse, nämlich du bist eine Person, wahrscheinlich Teenager, und bekommst von einem Alien die Kraft, dich in Tiere zu verwandeln. Und das heißt, für dich ist es als Figur auch neu in der Welt. Das heißt, die Leute, die jetzt nicht parallel Animorphs gelesen haben oder das noch nicht kannten, konnten sich im Grunde im Setting orientieren durch ihre Figur, die das dann halt auch lernt. Also da war dann halt so eine passenderweise eine Cats-Konversation vorher, also Content, Aim, Tone, hilfreich, weil wir eben wussten, ist ja hier der Content, es wird hier um gestaltenwandelnde Teenager und eine Alien-Verschwörung gehen. Und dann haben wir mit dem Aim, wir wollen das aber auch als eben diese Verschwörungsgeschichte erzählen. Es sind keine offenen Feldschlachten, es ist auch nicht nur Spaß mit Gestaltenwandel, sondern man ist direkt im Kampf gegen eine Verschwörung. Und der Ton war dann eben durchaus auch ein ernsthafterer. Und ja, Safety ist halt am Ende auch noch, das haben wir auch besprochen. Aber ja, Cats-Konzept von P.R. O'Leary. Concept, Aim, Tone, Safety kann man sich auch mal so in Erinnerung rufen. Was muss ich eigentlich am Anfang vermitteln, damit wir losspielen können?
Ja, oft reicht das schon für einen simplen Hack. um gemeinsam den Ton und das Erleben und das Gefühl des Franchises, das man erreichen möchte, zu finden.
Ja, und ich bin mir sicher, es gibt auch noch andere coole Gestaltenwandel-Rollenspiele, die das in... Ich weiß, dass es mit Wolfspell einen PBTA gibt, wo man in Wölfe verwandelt wurde und dann so durch die Welt zieht. Ja, also da lässt sich halt, glaube ich, viel noch mit machen. Hast du eine Art von Verwandlung? Also ist Animorphs schon für dich Peak-Verwandlungsgeschichte für Rollenspiel oder gäbe es noch halt irgendwie Tropes oder Elemente dieses Themas, die du gern hättest als Rollenspieler, wo du sagen würdest, das würde ich gerne mal bespielen?
Also Animorphs ist schon eins, was ich einfach, weil ich mich da auch so zu Hause fühle, deswegen auch gerne gespielt habe und machen wollte. Ansonsten gibt's da einfach so viele Tropes, so viele Ideen. Ich sag mal, da wäre ich zu vielem bereit, aber es gibt nichts, was mir direkt in den Kopf springt, was ich unbedingt mal machen wollen würde.
Ja, ich hab, glaube ich, so von dem, mein Körper ist wandelbar bei Vampire schon viel gemacht durch Chimiske-Spielen. Also da sind auf jeden Fall Dinge drin. Ich brauche auch die Transitionsfantasien jetzt nicht mehr notwendigerweise. Ja, wir haben auch im Body Horror in der Folge schon mal darüber gesprochen, wie zum Beispiel Eclipse Face da mit Dysphorie beim Wechseln zwischen Körpern mit umgeht. Ich glaube, ich mag so Gestaltenwandel als einen mystischen Aspekt noch ganz gerne im Sinne von, wir hatten die Fekina besessen angesprochen, halt dieses, ich lasse irgendwie ein Tier in mich rein oder ich nehme Aspekte eines Tieres auf und das ist eine Sache, mit der ich mich dann weiter beschäftigen muss. Verwandlung als Fluch, wie ein Wolfspell, finde ich nicht uninteressant, aber kann, glaube ich, auch wieder in so ein, eigentlich bespielen wir hier Dysphorie-Ding reingehen. Und damit müsste ich mir wirklich überlegen, ob ich das tun möchte. Also was Will passiert in Baldur's Gate, wo ja sozusagen jemand, der sich einem Dämon verschrieben hat und als er etwas tut, was dieser Dämonen missfällt, zaubert sie ihm Hörner ins Gesicht.
Ja, ich muss auch sagen, freiwillige Verwandlungen finde ich tendenziell, glaube ich, auch besser als erzwungene. Weil, ja, die Fantasie ist halt schon, dass man sich das aussuchen kann, zumindest wann man sich verwandelt, bestenfalls auch in exakt was.
Was hältst du von Charakteren, die andere Leute verwandeln können? Weil bei dieser Was ist deine Lieblings-Superkraft ist Gedankenkontrolle zu wählen, weiß ich, ist eine Red Flag, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo man sagt, ja, okay, das hat moralische Konsequenzen. Aber Leute mit Feuerbällen anzuzünden, wird oft weniger kritisch gesehen. Und wie ist es mit Leute verwandeln können?
Schwierig. Ganz schwierig.
Mit ihrem Willen sicherlich, cool.
Ja, so als Willen. Service?
Ja.
Als Service ist schon gut. Aber das prinzipiell zu können, ist auch schon echt... Ja.
Was ist das so ein Hexenklischee? Ich verwandle dich in eine Kröte.
Ja, ich spiele zufällig gerade in DSA eine Hexe, die das kann und macht. Also das, ja, kommt auch nicht gut an. Sagen wir es mal so.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Das macht sie an sich nur bei Leuten, wo sie sowieso vorhaben, die zu töten, weil es auch so sein muss, weil es ist keine Mörder-Hobo-Gruppe, sondern wenn jemand getötet wird, dann nur, weil es wirklich, wirklich notwendig ist. Und diese Verwandlung macht sie im Prinzip, um eine Person, die kämpfen kann, aus dem Kampf zu nehmen, schon mal.
Ja.
Und diese dann später auch zu töten, weil das ist eigentlich ja was ich selbst so unangenehm finde, und der Charakter findet es auch nicht gut, das prinzipiell zu tun. Es ist halt mehr so eine Notwehrgeschichte. Ja, ich sehe das schon sehr kritisch. Das zu wollen, wenn es nicht um Leben und Tod geht, das gegen den Willen von jemandem machen zu wollen, finde ich schon sehr, auch schon eher eine Red Flag.
Ja, also zumindest für den Charakter. Das ist ein Red Flag für die Spielenden, ja, klar.
Ja, das ist eine andere Sache.
Das ist cool, aber ja, sehe ich auch so, dass eben Gestaltwandel oft, ja, dass das Freiwillige, Selbstkontrollierte oder ja, zumindest ein hier wird mein wahres Wesen offenbart ist und weniger fremdbestimmt. Jetzt bist du ein Frosch, Zeit, eine Prinzessin zu finden.
Mhm, ja, es heißt zu Recht auch für gewöhnlich ein Fluch. Also,
ja, ja.
Das sind halt bösartige Flüche, die Leuten auferlegt werden. Das kann man nicht schönreden.
Ja, bei Changeling the Lost gibt es ja im Grunde eine ganze Charakterklasse, die darauf basiert, die Beasts, die in der Feenwelt in Tier verwandelt wurden, als Tier gelebt haben, jetzt zurückkommen und eben noch Spuren davon an Geist und Körper mit sich tragen. Also es ist halt eben auch dieses Trauma-Thema, was da behandelt wird. Und dann wird es auch zu Recht als etwas Traumatisierendes behandelt. Aber mag ich eigentlich auch ganz gerne, diese Charakter zu spielen.
Ich meine, bei Changeling the Lost ist es ja eigentlich auch das Gesamtkonzept. Ja. Alle wurden geraubt und entweder in eine Rolle oder auch tatsächlich in Gegenstände, Tiere, was auch immer, verwandelt.
Ja, genau.
Und was an dem Rollenspiel so interessant ist, ist ja eigentlich, dass man Dinge natürlich davon mitnimmt, aber jetzt wieder auch mehr man selbst wird.
Genau. Und was auch immer man selbst bedeutet, nachdem man das Trauma erlebt hat. So, dieses Trauma ist jetzt für immer Teil von mir, aber ich kann weiter existieren und ab jetzt selbstbestimmt leben. Und das ist eben auch, wo die Analyse eben des Spiels gut ist. Und
ja. Wo auch der Spielspaß herkommt, finde ich, bei Changeling the Lost, ja, dass man eben an Selbstbestimmung wiedergewinnt.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Charakterprogression immer.
Ja.
Ja, fantastisch. Ich glaube, damit haben wir eine Folge. Wenn ihr etwas dazu zu sagen habt, liebe Zuhörende, zu dieser Folge, dann schreibt uns. nerdistyourhobby@gmail ist noch immer aktiv. Wir könnt auch weiterhin unter den Podcast-Folgen kommentieren und wir schalten das dann frei und lesen es und antworten bei Zeiten auf sozialen Medien. Wir bemühen uns, aber hauptsächlich findet ihr uns auf Mastodon und FetLife. Ich persönlich bin auch bei Blue Sky. Lohnt sich, da mal raufzugucken und vor allen Dingen zu teilen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Genauso bei Podcatchern eurer Wahl. Haut eine Bewertung rein oder einen Kommentar drunter oder interagiert sonst damit, damit der Algorithmus merkt, wir sind wieder da und es interessiert Leute, dass wir wieder da sind. Und nochmal die Bitte, wenn ihr von Leuten wisst, die uns hören, sagt ihnen, hey, da ist eine neue Folge draußen und schon habt ihr uns einen Gefallen getan. Und auch weiterhin wollen wir die Reichweite nutzen, um anderen die Möglichkeit zu geben, Zuschauende zu finden, selbst wenn sie teilweise größer sind als wir, die zum Beispiel Orkenspalter TV ist in letzter Zeit sehr gastfreundlich und nett zu mir gewesen, haben mir Sendezeit gegeben und gerade sind sie in der Phase, wo sie sich wirklich über jedes Abo freuen. Also schaltet gerne mal darüber, lasst ein Abo bei YouTube oder auch Twitch da und Hochdaumen und ihr wisst, was ihr zu tun habt, das sind gute Leute.
Genau, gebt denen Liebe. Und dann habe ich demnächst einen kleinen Gastauftritt beim nerdigen und niveauvollen Trash Talk, einem befreundeten Podcast von uns, wo ich im nächsten Monat mit dabei sein werde. Da auch sehr schöne, sehr liebe Grüße von mir an die schon mal vorweg. Und ich hoffe, ihr schaltet auch da alle mit rein.
Was ist das Thema der Folge?
Wir werden über queere Rollenspiele beziehungsweise Queerness allgemein in Rollenspielen reden.
Fantastisch. Ja, wir haben schon gesagt, du streamst Baldur's Gate und zu Animorphs hattest du eine Empfehlung, was YouTube-Reaktionen, wie jemand mitliest, angeht.
Genau, und zwar habe ich den YouTuber Itzekat Reactions gefunden, der spielt auch Baldur's Gate, darüber habe ich ihn gefunden, aber der rezensiert auch Bücher und Spiele und alles Mögliche. Also der ist sehr im Bereich PC-Spiele, Gesellschaftsspiele und Bücher unterwegs. Und der hat angefangen, dieses Jahr Animorphs zu lesen, möchte es auch dieses Jahr beenden. Ich bin gespannt, ob er das schafft. Und der hat eine YouTube-Shorts-Reihe rausgebracht dazu. Also jedes Animorphs Buch, das er gelesen hat, bekommt ein Shorts-Video, wo er darüber redet, wie er das Buch fand, über die Themen des Buches. Und er hat auch sehr schnell aufgegriffen, dass da durchaus queere Themen besprochen werden in den Büchern. Und die kommen definitiv auch mit vor. Ist auf Englisch, genauso wie wenn ich Baldur's Gate online spiele. Wem das zu viel ist, das tut mir leid, aber da sind wir halt international unterwegs.
Leute sollen sich freuen, wenn Content kommt.
Genau. Ja, in diesem Sinne, finde ein abgestürztes Raumschiff, bekomme Superkräfte, verwandle dich in einen Bussard und willkommen in deinem neuen Leben.